Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
Moin zu einer neuen Folge meines Podcasts und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, hallo Mehmet Öztürk und ich würde sagen, wir beginnen einmal mit der Selbstvorstellung.
Ja, hallo Mehmet Öztürk, mein Name, 47 Jahre alt, Vater von drei Kindern, zwei Mädels, Jahre 17 und 13, der kleine Junge, der ist 7, spielt auch Fußball. Ich selbst bin UEFA-Lizenztrainer. Bin beziehungsweise seit über 20 Jahren schon als Trainer unterwegs, habe in allen Altersbereichen von der Bambini bis zum Profifußball eigentlich jede Sparte schon trainieren dürfen, habe es genossen, überall mal reinzublicken, als Trainer, als Jugendkoordinator, als Scout, verschiedene Positionen bekleidet und mir macht das Riesenspaß. Alle Facetten sind da dabei gewesen, jedes Alter hat seine eigene Dynamik und ja, auch ihre eigene ja, Finesse. Und ja, bin da sehr gerne dabei.
Ja, und jetzt ja aktuell als Co-Trainer der nigerianischen Nationalmannschaft tätig. Das ist ja auch sehr spannend, vor allem wenn man dann in verschiedenen Bereichen tätig war und dann auch in einer anderen Kultur zum Beispiel tätig ist. Das fände ich auch mal total spannend, weil das Anforderungsniveau natürlich ein total unterschiedliches ist. Ich kenne es aus dem Jugendfußball nur, dass man vielleicht als Trainer mal drauf eingehen muss, wenn man Spieler hat, die fasten. Aber bei dir ist das Spektrum dann wahrscheinlich nochmal größer vielleicht. Gehst du da einmal drauf ein, weil das finde ich total spannend, ja.
Ja, das ist für mich auch sehr spannend gewesen. Ich war schon in der Türkei als Trainer in Deutschland. Klar, gibt es auch verschiedene Kulturen. So wie du auch sagst, das Fasten ist ein Thema in Afrika, jetzt in Nigeria. Ich war das erste Mal dabei und das ist natürlich eine ganz andere Welt. Es ist vieles anders und vieles neu für mich gewesen, aber auch echt toll, abenteuerlich. Da gibt es viele Beispiele, zum Beispiel vor und nach jedem Training, vor und nach jedem Spiel, vor und nach jedem Meeting. Es ist immer so, dass man ein Gebet ausspricht, immer im Wechsel. Wenn es am Anfang die Muslime gemacht haben, machen es am Ende die Christen. Und das ist durchgängig so gewesen. Das ist wirklich eine Tradition, die echt top ist. Da kommt der ganze Staff zusammen, jeder einzelne Mitarbeiter macht einen Kreis. Und da muss auch nicht fragen, wer heute das Gebet vorträgt, sondern da melden sich die Spieler, die Jungs einfach mal. Und das ist ja auch gut, weil die auch irgendwie ja, in der Gruppe sprechen, fürs Team irgendwas zu tun. Das ist ja eine Top-Sache. Fand ich jetzt faszinierend, muss ich echt sagen. Und auch, ich hatte auch in der Zeit Geburtstag, wo ich dort war. Und auch, wie die das da zelebriert haben. Alle aufgestanden. Erstmal ein Gebet, ich bin Muslim. Muslime und da hat ein muslimischer Fußballer Al-Hassan Yusuf von Royal Antwerpen das Gebet dann gemacht für mich. War echt top, wie die dann für mich gesungen haben und so. Ganz neue Welt für mich. War echt richtig tolle Erfahrung.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und dann wollen wir ja heute über deinen Ausbildungsansatz im Nachwuchsfußball sprechen. Du hast ja auch, wie du schon gesagt hast, nicht nur was im Profibereich gemacht, sondern auch in der Jugend, habe ich gesehen, unter anderem bei Sandhausen und Hoffenheim. Da wirst du ja wahrscheinlich dadurch auch beeinflusst worden sein in deiner Arbeit. Vielleicht, ja, gehst du da einfach einmal darauf ein, wie dein Ausbildungsansatz grob aussieht. Was sind deine Vorstellungen?
Ist ja auch aktuell so, dass ich in der letzten Saison die F-Jugend, die F2-Jugend, den 2016er Jahrgang von SV Sandhausen auch trainiert habe mit meinem Neffen zusammen, weil die keinen Trainer finden konnten in letzter Zeit und ich als Vater immer dabei war. Haben sie mich darum gebeten und ich habe das gemacht. Gestern auch wieder auf dem Platz gestanden mit den F-Jugendlichen. Also letzte Woche in Nigeria mit Lukman und Boniface. Gestern mit den kleinen F-Jugendlichen. Das war schon ein Riesenunterschied, zu sagen. Mit den Kleinen macht es mehr Spaß, weil da das im Vordergrund steht, was auch wichtig ist. Und das ist auch mein Ansatz, der Spaß. Als ich angefangen habe, habe ich mit der E-Jugend angefangen, bei der SG Kirchheim, dann in Sandhausen, Hoffenheim, der U17. Und es ist immer wieder schön, wenn du bei den ganz Kleinen zuguckst, was für einen Spaß die da dran haben. Und mein Ansatz ist der, dass der Ball und der Spaß im Vordergrund steht. Ich habe leider oft erlebt, dass es fast schon an Leichtathletik gegrenzt hat, ohne jemanden zu kritisieren zu wollen. Das ist natürlich immer wichtig, was für eine Ausbildung hat man. Macht man das nur, weil da keiner da ist oder weil man es machen möchte? Und mein Ansatz ist es nochmal, und das kann ich nicht zu oft sagen, einfach Spaß haben, den Ball am Fuß haben und kicken. Das ist mein Ansatz. Ja, und dann natürlich auch neben dem Fußballerischen den Kindern was mitzugeben, auch pädagogisch. Das sehe ich auch als sehr wichtig an bei Jugendtrainern. Ja, bei den Erwachsenen ist es ein anderes Thema, bei den Jugendtrainern finde ich es enorm wichtig, dass man als Vorbild da auch agiert. Ja, dass man pünktlich ist, dass man ja keine Kraftausdrücke unbedingt ausspricht, dass man erklärt, dass man vormacht, dass die nicht nur mit nur mit Erklärung reicht es nicht. Ich versuche das immer wieder auch bildlich zu zeigen, was man vorhaben möchte, warum man das macht, dass sie auch verstehen, warum die irgendeine Übung machen, was das denen bringt, wo das denen hilft. Ja, das ist so der Ansatz im Jugendfußball von mir gewesen. Oder
Ja,
ist es?
sehr spannend. Du bist jetzt auf die F-Jugend bei Sandhausen eingegangen. Da würde mich einmal
Genau.
interessieren, das ist ja generell so ein Thema bei Nachwuchsleistungszentren, wie früh sollte es überhaupt Mannschaften geben? Also ich kenne das von Holstein Kiel zum Beispiel. Da beginnen die NLZ-Mannschaften erst ab der U12 und davor gibt es eben so ein, ja, Perspektivtraining. Ich glaube, 2 Wochen einmal. Auf jeden Fall wird da genau, so ein Zusatztraining angeboten und ab der U12 startet dann erst das NLZ. Wie siehst du dieses Thema? Macht das Sinn, schon so früh NLZ-Teams zu haben oder sollte man eher später starten?
Also in Sandhausen ist es ähnlich, so wie du es erklärt hast. Es ist F-Jugend, E-Jugend, das ist noch Breitensport. Und ab der U12 geht es dann mit dem NLZ los. Ich persönlich finde das zu früh. Ich bin der Meinung, dass so ein Zusatztraining, das ist okay, das ist gut. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass die Kinder dort Fußball spielen sollen mit den Kindern, mit denen sie auch in die Grundschule gehen oder in den Kindergarten gehen, mit denen sie auch alltäglich zusammen sind. Dass sie sich gemeinsam in der Gruppe entwickeln. Klar ist der eine etwas besser, wenn man es so ausdrücken möchte, und der andere hinkt hinterher. Aber das wird dann später auch wieder sich in nur einigen Punkten ausgleichen, wenn einer dabei bleibt. Von daher sehe ich schon einen Tick zu früh. Aber ja, dies machen die, werden irgendwie einen Grund dafür haben. Aber ich persönlich sollte, meiner Meinung nach sollte ein Kind dort in dem Dorf, wo er lebt, jetzt wenn ich so ausdrücken darf, Fußball spielen mit den Kindern, mit denen er einfach auch alltäglich zusammen ist.
Wenn du das jetzt so sagst, dann also ist ja spannend, sich die Frage zu stellen. Also der größte Teil kommt ja nicht im Profifußball an, aber trotzdem will man natürlich so diesen kleinen Prozentsatz an Talenten auch irgendwie speziell fördern, um denen eben gerecht zu werden. Also wie sollte dann, wenn du sagst, ja, relativ lange noch mit den Kumpels im Verein kicken, wie sollte dann so eine Talentförderung aussehen, um auch diesen kleineren Prozentsatz abzuholen, der vielleicht davon er dafür später mal in Frage kommt?
Also ich kann davon erzählen, wie ich es mache oder gemacht habe in der letzten Saison. Wir haben das so gemacht, ein zusätzliches Training für die Spieler, die jetzt einen Schritt weiter waren, für die Kinder, die weiter waren. Man konnte immer auch in dieses Training eingeladen werden. Ja, das war ein zusätzliches Training oder auch mal ausgeladen werden. Ja, das hat auch nicht nur mit Trainingsleistung was zu tun gehabt bei uns, sondern wenn jetzt ein Kind, der jetzt bei uns dabei war, das war dann mittwochs in dem Training, und ja, mit den Eltern, die im Austausch waren und der dann aus irgendwelchem Grund auch immer, sei es Hausaufgaben nicht gemacht oder irgendwas anderes, eine Maßnahme getroffen werden musste, haben wir gesagt, okay, der bleibt halt mal diesmal weg. Und ein anderer, der jetzt in letzter Zeit ja, so sich gut entwickelt hat, kommt dazu, dass sie ein zusätzliches Training bekommen. Das ist auch sehr schwierig zu moderieren. Kinder, Eltern verstehen das oftmals nicht oder möchten oder sehen sich ganz anders, wie das einer sieht. Aber irgendeine Entscheidung muss halt her. Aber du hast recht, man sollte den kleinen Prozentsatz schon auch fördern können. Aber ich bin immer noch der Meinung, zu finden, wann es richtig ist, wann es losgeht. Ja, das ist immer die Frage. Da gibt es kein Patentrezept dafür.
Dann hast du gesagt, dass du auch ja pädagogisches vermitteln möchtest. Also ich habe das jetzt Wertevermittlung genannt. Naja, also wie machst du das in der Praxis? Was sind für dich wichtige Werte, die du vorleben möchtest und wie machst du das dann?
Ist ganz einfach. Bitte danke, begrüßen und gemeinsam abräumen, gemeinsam da sein, niemanden in der Gruppe irgendwie rechts oder links liegen lassen, jeden mit einbeziehen. Keiner ist besser wie der andere, jeder ist gut für sich. Ja, das sind so die Werte, die für mich sehr wichtig sind. Ja, dass keiner in der Gruppe ja, klein gemacht wird. Kinder können ja gnadenlos sein, ja, und wirklich richtig direkt, was ja auch schön ist. Aber die müssen halt schaffen, den einen nicht irgendwo zu verletzen. Es gibt Kinder, wir haben auch Kinder gehabt, die kommen vom Ausland, die sprechen die Sprache nicht. Und wenn die dann nicht weiterkommen, wie drücken sie sich aus? Indem sie vielleicht auch mal Gewalt anwenden, ja, und mal handgreiflich werden. Ja, die müssen halt abfangen, die auch mitnehmen, dass es dann nicht dazu kommt, ja, dass man einen Weg findet, sich zu verstehen, kommunizieren miteinander.
Du hast ja schon dieses zusätzliche Training angesprochen und in dem Punkt arbeitest du dann ja so ein Stück weit mit, ich nenne es jetzt mal Strafe und Belohnung, weil wenn einer sich jetzt gerade nicht so gut anstellt und dann rausgenommen wird, hat das ja was von Strafe und wenn einer sich gerade anbietet und dann dafür dazugeholt wird, dann ist das ja so eine Belohnung. Wie setzt du diese Werte, die du jetzt angesprochen hast, dann durch? Also ist es dann wirklich so, dass du mit Strafen arbeitest oder bist du eher ein Trainer, der dann viel über das Gespräch kommt? Was ist da dein Ansatz?
Boah, da muss man einen guten Mittelweg finden. Klar machen gibt es auch Strafen bei uns. Bei uns gibt es auch Kinder, die mal Runden laufen müssen. Ja, die gibt es, kannst du gar nicht vermeiden. Weil irgendwo muss der schon merken, dass es falsch ist, was er getan hat. Gespräche sind natürlich besonders wichtig. Dann geht es natürlich auf die Knie und auf Augenhöhe mit dem Kleinen zu sprechen, zu sagen, hey, das geht jetzt so nicht. Ja, und wir müssen natürlich dich dann rausnehmen. Ja, das ist dann Strafe oder Belohnung, das ist ganz klar. Aber man muss da immer wieder Personen spezifisch versuchen, da das Richtige rauszufiltern. Jedes Kind ist da anders. Wenn du einen in die Runden laufen lässt, dann verlierst du den vielleicht mal. Und bei dem anderen Kind ist es so, dass der gar nicht anders es versteht. Ja, das ist immer schwierig.
Wie vermittelst du das dann, wenn du jetzt sagst, den einen holst du vielleicht mit Rundenlaufen ab, den anderen nicht? Du musst ja auch irgendwo, naja, transparent machen, warum läuft jetzt der eine vielleicht für dieselbe Sache, die jemand anderes letzte Woche gemacht hat, der aber nicht laufen musste, so dass er
Ja,
kann.
das ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist ein echt schwieriges Thema, weil bei den Kindern das zu vermitteln, das gelingt eigentlich fast nie. Ist ja klar, die haben einen ganz anderen Kopf. Ja, man muss einfach tun und das merken die. Wenn die dann dich darauf ansprechen, musst du es natürlich verklickern. Das war letzte Woche so. Heute haben wir das ein bisschen anders gemacht. Es passiert auch oftmals in der Gruppe, wenn dann es wirklich ist ausartet und zwei benehmen sich wirklich daneben, dann passiert es auch mal, dass wir sagen, hey, alle, wir können sich bei dem und dem bedanken. Ja? Und ihr lauft jetzt alle mal runter. Und dann entwickelt sich das. Oder der eine läuft vorne weg, der andere hinterher, sagt, hey, ihr müsst gemeinsam laufen. Wenn ihr es nicht schafft, müsst ihr nochmal laufen als Beispiel, dass auch in der Gruppe die selber es schaffen, wenn einer über die Stränge zieht oder sich daneben benimmt, sagt, hey, du musst jetzt aufhören, weil sonst muss ich auch drunter leiden. Ja, auch das ist wirklich schwierig in der Umsetzung, weil das kann auch in die andere Richtung gehen, sagen, hey, wegen dir muss ich jetzt laufen und ist sauer auf ihn. Immer so ein schmaler Grat. Da gibt es auch kein richtig und falsch. Ja, ist echt schwierig. Und das zu vermitteln, ist noch schwieriger. Das ist wirklich noch schwieriger. Viel diskutieren sollte man vielleicht nicht. Aber es ist so, man kennt die Kinder. Also wir haben Kinder, die sind hyperaktiv, die rennen überall hin und dann drehen auch mal am Rad. Es gibt andere Kinder, die sind introvertiert und machen einfach mit. Ja, deswegen ist es echt schwierig, da das Richtige zu finden.
Ja, aber ich glaube, dieser Punkt, du hattest ja am Anfang, naja, gesagt, dass man auch Dinge erklären können muss. Und ich finde das da dann eben auch wichtig, dass man, vielleicht geht man mit dem einen Spieler anders um, aber das kann man denen ja auch sagen, dass nicht jeder gleich ist und jeder irgendwie einen anderen Umgang braucht. Und damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, wenn ich dann gefragt wurde, warum machst du das da so, aber da jetzt anders, dass dann eben erklären zu können, dass eben jeder individuell ist und dass du dann auch individuell darauf eingehen musst. Und dann verstehen das viele schon, ja.
Es ist richtig, es ist ja auch vergleichbar mit fußballerischen Stärken oder Schwächen. Die Kinder, ich habe es ja auch gesagt, die sind ja gnadenlos, die können ja brutal direkt sein. Und die sagen ja auch, ah, der ist super da und der ist so schlecht hier. Und dann versuche ich da auch rauszuziehen, wenn die jetzt über einen, dass er irgendwo schlecht ist, dann versuche ich dann natürlich die Stärken von dem auch zu sagen, hey, der ist aber hier, der kann aber super den Ball nach vorne spielen mit seinem tollen Innenriss. Ja, du kannst zwar gut schießen, aber der Innenriss passt, den müssen wir etwas verbessern. Aber es gibt Sachen, die du besser kannst, das müssen wir bei ihm verbessern. Ja, das ist auch der Ansatz des Erklärens. Bei Strafe und Belohnung ist es natürlich, ich sehe es immer noch etwas bisschen schwierig, aber klar erklären. Und wenn es dann wirklich schwierig wird, dann nehme ich gerne auch mal einen Elternteil dazu, weil die kennen ihr Kind auch noch mal anders. Und dann bespricht man das in dieser Runde und dann funktioniert das schon, ja.
Ja, total. Dann nochmal zum zusätzlichen Training. Da würde mich natürlich interessieren, wenn du sagst, also das Mannschaftstraining gibt es ja sowieso und dann gibt es noch das zusätzliche Training on top. Dann würde mich interessieren, was da für dich die Unterschiede sind. Also wie setzt du die Schwerpunkte im Mannschaftstraining und wie ist die Schwerpunktsetzung dann eben bei diesem individuellen zusätzlichen Training?
Also das nimmt sich nicht viel. Das geht nur um die Intensität viel mehr. Wenn ich jetzt eine Finte im Training vormache und versuche, dass sie das trainieren und auch als Hausaufgabe mitgebe, braucht der eine vielleicht etwas mehr. Das ist dann natürlich auch Trainingszeit. Klar muss man den auch mitnehmen, abfangen. Die wollen aber immer spielen. Das ist sehr wichtig. Von daher darf das nicht zu sehr nur in den kleinen Übungen sein. Dann versuche ich das zum einen als Hausaufgabe mitzugeben, aber auch in den Trainings etwas verfeinern. Da kannst du mit denen vielleicht, die jetzt etwas vorne dran sind, ein Passspiel mehr machen, ja, ein Dribbling mehr machen. Da verlierst du nicht so viel Zeit, kannst du im Detail arbeiten, weil das geht auch immer haben wir auch immer eine knackige Stunde gemacht. Das ist auch was auch wichtig ist zu erklären. Es führt auch darauf zurück, dass wir im Winter nur eine Hallenzeit hatten. In Sandhausen das Problem mit den Plätzen ist und war. Da haben wir einen kleinen Kunstrasenplatz bekommen. Mit dem kannst du auch nicht in einer großen Gruppe trainieren. So kam das auch dazu, dass wir dieses zusätzliche Training gemacht hatten. Und so haben wir das dann auch gemacht, dass wir dann immer wieder in Passformen was machen konnten mit Abschluss am Ende, Torabschluss, wenn da ein Keeper da war, oder Ziele oder auch Zeit. Das kannst du halt in der großen Gruppe, wo jetzt der ein oder andere dabei ist. Wir halt, schicken halt kein Kind weg, wenn eins kommt, ein neues. Und wenn ein neues Kind da ist, dann bremst der schon die Gruppe. Und das ist dann schade. Und dann müssen wir es schaffen, dass wir nochmal im Detail da in den Zusatztraining trainieren können. Aber viel voneinander nimmt sich's nicht.
Du hast jetzt am Anfang einmal gesagt, der Ball und der Spaß stehen bei dir im Vordergrund und hast jetzt auch nochmal gesagt, dass es auch bei diesem zusätzlichen Training wichtig ist, viel zu spielen und eben es ja mit diesen Übungsformen nicht zu übertreiben. Wie siehst du da generell den Stellenwert von Übungsformen im Kinder- und Jugendfußball und wie gewichtest du das für dich?
Also wenn ich jetzt 90 Minuten Trainingszeit habe, was jetzt in der Regel ist, dann versuche ich, dass wir am Anfang vielleicht Fangspiele machen, die gehen 10, 15 Minuten oder irgendwelche Denkspiele. Und dann geht es eigentlich los mit Techniken, mit Passspiel. Und aber am Ende sollte schon mindestens eine halbe Stunde, das schaffen wir aber auch nicht immer, mindestens eine halbe Stunde Spielzeit zur Verfügung stehen. Ob das in der Turnierform ist, ob das, wenn wir Turnierform machen, machen wir es so, wenn wir zu zweit sind, ist ja auch nicht immer so, dass wir zu zweit sind, machen wir so, dass ein Coach dann bei der Spielform dabei ist und diejenigen, die gerade nicht spielen, dann eine Passform machen, eine Technikübung machen, dass die auch beschäftigt sind, nicht nur zugucken. Gestern haben wir ein Turnier gemacht, da war das genauso. Hatten wir vier Mannschaften. Zwei waren immer beim anderen Trainer, Passübungen, Dribbling gemacht. Wir haben Spielen dann immer gewechselt. Ja, so machen wir das. Aber eine halbe Stunde Spielzeit sollte mindestens drin sein, finde ich. Und in der Zusatzeinheit, wenn wir eine Stunde trainieren nur, dann versuchen wir natürlich auch gucken, dass wir da 20 Minuten Spielzeit bekommen, wobei dann reicht's, weil wir in einer kleineren Gruppe sind. Ja, und dann reicht es eigentlich schon, dass die 20 Minuten da spielen, dann sind sie schon gut im Saft.
Diese Spielzeit am Ende, die du ansprichst, ist das dann wirklich ausschließlich rein freies Spielen oder schließt das auch eben ja Spielform mit Provokationsregeln oder über den Aufbau, dass du Schwerpunkte provozierst, schließt das mit ein?
Ja, ich versuche sehr viel frei spielen zu lassen. Wir machen das oft auch mit Spielfeldern, dass wir Spielfeldern verändern, ja, dass wir vielleicht auch ein Funino spielen oder auf der einen Seite haben wir ein Tor, auf der anderen Seite zwei Passtore mehr oder weniger, dass wir da auch ein bisschen ja, Abwechslung reinbekommen. Ja, das schon. Aber das freie Spielen versuche ich schon so groß wie möglich zu halten, die Zeit.
Okay, und dann bist du noch auf die Intensität eingegangen, die dann bei diesem zusätzlichen Training höher ist. Wie steuerst du Intensität im Training?
Ja, wie steuere ich das? Indem ich pushe oder auch mal selber mit ihm, das lieben Kinder, wenn der Trainer da auch ein bisschen mit ist, dann entwickelt sich ja auch eine Dynamik. Es wird automatisch ein bisschen schneller, auch mal ungenauer. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du das öfter machst, die Ungenauigkeit, die wird dann immer weniger. So versuchst du steuern. Und einer pusht auch ein bisschen von draußen, klar. Dann ist es auch mal so, dass man auch mal ermahnen muss. Ja, dass man sagt, jetzt muss es klappen, dann gibt man Zeitvorgabe und dann funktioniert es auch. Ja, weil wirklich da in dem Zusatztraining auch wirklich Kinder dabei sind, die das schon umsetzen können. Ja, das muss man muss halt die Kinder kennen. Kannst du auch nicht durchweg bei jedem machen, aber das funktioniert.
Ja, also gerade das, was du jetzt auch nochmal gesagt hast mit Zeitvorgaben zum Beispiel, das fände ich auch cool. Was wir dann auch im Training gerne mal machen, ist so eine Challenge Torwart gegen die Spieler und da müssen sie in einer bestimmten Zeit ja eine bestimmte Anzahl an Toren erzielen. Und wenn sie es schaffen, macht der Torwart Liegestütze. Wenn sie es nicht schaffen, machen die ganzen Spieler Liegestütze. Und das ist dann schon ganz cool natürlich, wenn der Torwart sich dann durchsetzt und er sich dann so alleine freut, wie der Rest dann da gerade die Liegestütze macht. Das
Ja,
probieren
cool.
auch nochmal alle. Also so ein Ansatz finde ich ganz cool. Und was wir auch machen, ist eben sowas wie, man spielt zum Beispiel 3 Minuten. Das ist ja eine überschaubare Spielzeit. Und danach gibt es für die Verlierermannschaft eine Strafe. Und dann machst du das wieder, weil es ja oft dazu führt, dass wenn ein Team ein bisschen höher führt, dass das eine Team dann das abhakt und gar nicht mehr mit richtiger Intensität spielt. Weil wenn du Teams durchtauscht, immer 3 Minuten hast, dann merken sie, ja, okay, jetzt geht es hier gerade die ganze Zeit um was und dann geben sie eben auch die ganze Zeit Gas. Also das sind so Ansätze, die ich da wähle. Ja.
Ja, es ist top. Es hört sich auch super an. Und ja, in die Richtung, in die ähnliche Richtung gehen wir auch. Ja, aber ja, es ist immer wieder auch abhängig von dem, was du da hast. Und man kennt ja seine Jungs und Mädels. Das funktioniert dann schon. Aber mit Strafe und Belohnung, vor allem in den Spielen, arbeiten wir auch sehr viel. Sei es nur Leibchen zusammentun oder Hütchen einsammeln. Das reicht ja schon. Das ist ja dann, und dann kicken halt die anderen noch ein bisschen mit dem Ball herum und die anderen sind dann auch etwas sauer, weil die jetzt verloren haben und da Sachen einsammeln müssen. Ja, das gehört auch ein bisschen dazu, glaube ich.
Ja, dann würde mich noch interessieren, also du hast ja jetzt relativ allgemein gesagt, dass dir wichtig ist, eben den Ball und den Spaß in den Vordergrund zu stellen, dass du viel spielst. Das sind ja so ja, allgemeine Leitlinien, sage ich mal. Und ich würde gerne noch mal mehr ins Detail gehen, wenn es um die Schwerpunkte geht, also beispielsweise erster Kontakt, Torschuss und so weiter. Was sind für dich so. Also wie setzt du die Schwerpunkte? Was sind für dich besonders wichtige Inhalte, die du dann auch noch mal vielleicht ein bisschen mehr trainierst als andere?
Ja, also in dem Alter ist es ja oftmals so, dass die viel mit Spitzkick machen, ja, und das versucht man natürlich zu optimieren, dass man wirklich den Innenriss auch nutzt, ja, also einen sauberen saubere Passannahme, einen Pass Ballmitnahme hat, dann Techniken, ganz klar, die Techniken sind wichtig, die man verfeinern sollte, ja, gewisse Finten. Beidfüßigkeit versuche ich zu vermitteln, dass man relativ früh mit beiden Füßen versucht, auch Pässe zu spielen, zumindest mal. Ne? Wenn es dann gut funktioniert, auch mal eine Finte mit der anderen Seite zu machen. Ja. Oder wenn man dann zum Torabschluss dann weiterkommt, dass man auch einen Spannstoß unterscheiden kann mit einem Innenrissstoß. Ja, dass man auch mal weiß, was ein Außenrist mit dem Ball machen kann. Ja, das sind Kinder gucken ja Fernsehen, die kommen und probieren ja halt. Ja, ist auch schön. Ja, aber da versuche ich zu vermitteln, dass man immer vom Einfachen zum Schweren gehen sollte. Ja, die wollen die besten Tricks machen, weil sie im Fernsehen gesehen haben. Aber da muss ja ein Fundament gelegt werden. Und diesen Fundament versuchen wir zu legen, indem man wirklich das Fußball-ABC beginnt. Idealfall ist es natürlich, dass sie in den Bambinis schon was gemacht haben, wenn man jetzt unseren Fall nimmt, dass sie da schon etwas in der Hinsicht trainiert haben. Aber das versuchen wir dann aufzufangen, indem man wirklich im Detail Beidbeinigkeit, sauberer Innenpass, Innenriss, Torschuss auch mal mit dem Spann. Pass auch mal, auch wenn es zu früh ist, vielleicht für den einen oder anderen, auch mal einen Außenriss mal zu sehen, zu spielen. Ich habe immer ein Problem damit, wenn ich draußen Trainer sehe, die immer Pass, Pass, Pass rufen. Ja, Pass aber im richtigen Moment. Ja, manchmal ist ein Finte besser angebracht wie ein Pass. Ja, jo, das sind die Ansätze.
Wenn du jetzt auf die Finten, also bist du ja darauf eingegangen, da würde mich mal interessieren, da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansichten. Es gibt Trainer, die sagen, ein Spieler muss ganz, ganz viele Finten können. Dann gibt es aber auch Trainer, die sagen, ja, okay, wenn du deine zwei Finten besonders gut kannst, dann reicht das auch. Und genauso ist es ja beim Thema Beidfüßigkeit, dass es eben Trainer gibt, die sagen, ja, am besten müsste, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist, aber am besten müsste hier jeder in der Mannschaft beidfüßig sein. Und dann gibt es eben diejenigen, die sagen, ja, okay, wer ist denn wirklich beidfüßig? Und ein Arjen Robben hat auch eine super Karriere hingelegt, obwohl das nicht war. Ja, wie siehst du das Thema?
Ja, das ist, also ich persönlich, ich war ja ein Spieler, der Außenbahn in meinen jungen Jahren gespielt hat, war eigentlich ein Rechtsfuß und dadurch, dass ich immer links gespielt habe, hat man von mir, oder sagt man heute noch, ich bin Linksfuß, bin ich eigentlich nicht. Ich habe Freistöße und Ecken mit rechts und links geschossen. War eigentlich immer super. Jetzt ohne mich hier auf irgendwie loben zu wollen. Aber einen Elfmeter habe ich mir nie zum Beispiel getraut, mit links zu schießen. Oder ich hatte den Übersteiger, den hatte ich eigentlich relativ gut. Und mein Trainer hat mir gesagt, Mehmet, machst immer den Übersteiger. Und ich sage, okay, mache ich jetzt was falsch? Hab ich gesagt, aber verdammt nochmal, der klappt so gut. Immer weitermachen. Und deswegen sage ich, wenn einer eine Finte wirklich gut, richtig gut drauf hat, dann ist es auch okay, wenn er nur eine Finte hat. Nicht jeder muss alle Finten machen können. Aber in den ganz jungen Jahren sollte man schon versuchen, so viel wie möglich denen zu zeigen. Ich glaube, die Kinder bekommen dann selber ein Gefühl dafür, was jetzt für die am besten ist. Ja? Ob der jetzt ein Sohlenzieher ist oder der Matthew ist oder ein Übersteiger ist oder einfach ist ja auch oftmals die beste Finte, einfach im ersten Kontakt den Ball vorbeilegen und schnell, weil man schnell ist, an ihm vorbeikommen. Aber nochmal, es ist wichtig, vieles, möglichst viel, denen zu zeigen und die filtern für sich dann irgendwann schon raus, was am besten passt. Und wenn einer nur eine Finte kann und die kann er richtig gut, kann es ihm schon weiterhelfen.
Ja, das glaube ich auch, dass das auf jeden Fall Sinn macht, eben einfach viel anzubieten, dass sie es gesehen haben und dann hast du natürlich auch Spieler, die diese intrinsische Motivation haben, dann auch zu Hause selbst
Genau.
nochmal für sich zu üben. Und im Training kannst du dann ja auch den Schwerpunkt so setzen, dass du eine gewisse Zeit rein investierst, um verschiedene Finten zu zeigen und dann aber, ich sag mal so, die Finten, die denen liegen, dass du da viel auf Wiederholung gehst, dass sie eben ihre persönlichen Finten haben, wo sie hohe Wiederholungszahlen haben und das andere aber auf jeden Fall mitnehmen und dann für sich gucken, wo wollen sie wie viele Wiederholungen rein investieren. Also da zu differenzieren, ist, glaube ich, ein guter Ansatz, ja.
Ja, genau. Also ist auch so, es ist immer schön, wenn wir jetzt eine Finte zeigen und sagen, hey, nimm es als Hausaufgabe mit, und beim nächsten Training will ich das sehen. Und du vergisst es auch mal, ja, oder hast jetzt doch was anderes gemacht, dann kommen die und sagen, ja, die Finte, die oder die Übungen, die wir machen wollten, dann wollen sie das selber zeigen. Das ist immer das Schöne, wenn du dann siehst, hey, wir haben wirklich zu Hause probiert, gemacht und getan und jetzt wollen sie es dir präsentieren. Das ist dann auch toll, auch schön für den Trainer zu sehen, hey, die nehmen das mit nach Hause. Ja. Aber auch da ist es so, wenn einer sich gut fühlt bei dieser Finte, dann übt er die viel mehr, wie wenn er schon im Training damit Schwierigkeiten hat, dann lässt er die eher links liegen. Und so ist es auch im weiteren Verlauf. Wenn es ihm, wenn er das Gefühl hat, es funktioniert, dann macht er die auch.
Welchen Stellenwert hat das Thema für dich im Amateurbereich? Also ich meine, dieses eigenständige Trainieren. Es gibt natürlich Spieler, die machen von sich aus schon viel, die haben einfach diese eigene Motivation. Dann gibt es Spieler, die kannst du vielleicht, indem du sie ein bisschen pusht, dazu bewegen, auch nochmal zusätzlich was zu machen. Und dann gibt es vielleicht auch die Spieler, ja, die jetzt eher dann weniger mal was für sich tun. Im Amateurfußball musst du ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen was ist optimal und was ist dann auch irgendwie realistisch. Also inwiefern siehst du es als Aufgabe des Trainers, das zu pushen? Und ja, also wie würdest du es halt als Trainer tun?
Also im Amateurbereich meinst du jetzt im Herrenbereich mehr
Ach
oder
so,
auch
nee, also schon im Nachwuchsfußball, aber ich meine jetzt eben jetzt nicht im Nachwuchsleistungszentrum bei
Okay.
einem
Ja,
Bundesliga.
das ist natürlich auch sehr schwierig, sehr schwieriges Thema. Da will ich schnell in der Haut von den ganzen Trainern stecken, die jetzt in dem breiten Sport, nenne ich es mal, suchen, eine Mannschaft zusammenzustellen und dann Sonntag für Sonntag. Ich habe auch einen Kollege, der sowas macht. Der trainiert eine U18, Kreisliga. Und wenn der mir erzählt, was für Gründe für Absagen die haben, das ist schon dramatisch teilweise. Wenn der Oma 6-mal Geburtstag hat, ist es schon extrem. Aber wie macht man das? Wichtig, du musst halt ein gutes Training anbieten, ne? Und wenn die sehen, das Training, das macht Spaß, dann kommen die. Die kommen einmal, zweimal, dann werden die auch in der Gruppe das auch so gestalten, dass sie dann gemeinsam kommen. Wichtig ist das gute Training. Also da musst du schon was bieten. Wenn der Trainer schon von Anfang an immer ja, so ein harter Trainer ist, so eine alte Schule Trainer, weil die Zeit ändert sich. Ja, das ist nicht mehr so wie früher, dass da die gekommen sind. Die haben viel mehr Angebote, wie wir es vielleicht hatten. Wir hatten nur den Fußball auf dem Hartplatz in der Jugend und das war geil. Oder dann Bolzplatz. Und jetzt haben die halt viel mehr. Die haben dieses Smartphone in der Hand und da ist die ganze Welt drin. Und die da zu bewegen, dahin zu kommen, ist schwierig. Ich würde vielleicht in dem Bereich das machen, dass man mit Belohnungen arbeitet, ja, mit Wettbewerb arbeitet im Team, ja, dass man Trainingsleistungen irgendwie dokumentiert, dass man Trainingsspiele dokumentiert, indem man sagt, hey, Spieler A hat 17 Siege von 22 Trainingsspielen und der andere nur 5, vielleicht weil er nicht so oft da war. Und dann gibt es am Ende vielleicht eine Belohnung, nicht nur das Spielen selbst in der Mannschaft, erste Elf, was dann aber auch mit einbezogen werden sollte, aber dann am Ende irgendwie was aussprechen, keine Ahnung. Aber mit Belohnung würde ich da schon arbeiten. Mit Strafe kannst du vergessen. Wenn du nicht kommst, passiert das oder sowas, das kannst du vergessen im Bereich. Aber mit Belohnung glaube ich schon, dass da was zu erreichen ist.
Ja, das, was du jetzt mit den Trainingsspielen gesagt hast, das zu dokumentieren, finde ich sehr gut, weil du ja dadurch nicht nur pusht, dass sie zum Training kommen, einerseits natürlich, weil Trainingsspiele machen Spaß, sich da zu challengen und das zu dokumentieren, das macht auch Spaß. Und du willst dann natürlich dahin gehen, um diese Punkte zu sammeln. Dadurch erreichst du das auf jeden Fall schon mal, dass sie zum Training kommen, aber andererseits ja vielleicht sogar dann auch, dass sie eben zusätzlich zu dem Mannschaftstraining noch ein bisschen was für sich machen, weil vielleicht der eine oder andere sagt, ja, okay, ich will in diesen Spielen gut abschneiden, also muss ich ein bisschen dafür trainieren. Also dadurch kannst du vielleicht beides sogar erreichen. Deshalb finde ich das sehr gut, ja.
Ja, genau. Und das für sich trainieren ist auch in dem Bereich auch schwierig. Das sind ja meistens Schüler. Die haben ja, auch das ist ja, wenn man jetzt kritisiert, dass die nur Smartphone in der Hand haben oder so, muss man vielleicht auch erwähnen, dass die auch viel mehr haben, was sie ableisten müssen. Ja, allein die Schule, was die abverlangt, oder wenn die noch irgendeinen anderen Kurs belegen oder was auch immer, das ist natürlich dann auch schwierig. Deswegen ist es umso wichtiger dann wirklich, das ist A und O, dass der Trainer wirklich Spaß vermittelt, dass der auf einer gewissen Ebene mit denen redet. Das soll kein Kumpel von denen sein, aber eine gewisse Basis, wo man zum Trainer gehen kann, wo man auch mal Sachen besprechen kann. Das sehe ich auch enorm wichtig, was man mit den Eltern vielleicht nicht besprechen kann. Die Kinder, wenn die in ein gewisses Alter kommen, wenn die Pubertät dann auch losgeht, ist es vielleicht einfacher, mit einer, ja, Vertrauensperson zu sprechen. Das ist oftmals auch ein Trainer, als mit den Eltern das besprechen zu können. Ja, das sehe ich als enorm wichtig an. Und so gewinnst du die Kinder auch. Wenn die wissen, hey, ich kann dem auch mal was neben dem Fußball erzählen, was mich jetzt bewegt. Und er hört mir zu, das ist eine, muss er gar nicht sagen. Und wenn dann dazu kommt, dass er vielleicht auch einen Tipp geben kann, was du vielleicht für dich nutzen kannst, dann hast du den bei dir. Dann geht der durchs Feuer. Ja, dann kommt er auch zu jedem Training. Da bin ich überzeugt von.
Ja, total. Ich würde sagen, wir kommen zur Abschlussfrage. Das ist die nach dem schönsten Moment als Trainer.
Der schönste Moment als Trainer, einen bestimmten Moment zu nennen, ist schwierig. Aber schön finde ich es, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Jahre zu Beginn als Trainer. Und wenn ich heute, wenn es jetzt erwachsene Kinder sind und wenn ich die irgendwo irgendwie sehe, ob es Zufall ist oder nicht Zufall, und wie das Gespräch dann ist, das ist ein schöner Moment. Ja, jeder Moment, der ist schön. Nicht auf dem Platz, sondern jetzt bin ich eingeladen auf eine Hochzeit von einem Spieler, den ich ja, vor 12 Jahren vielleicht trainiert habe. Der hat 150 Gäste und ich bin einer davon. Das ist für mich ein wunderschöner Moment. Ja, das ist nicht zu bewerten mit einem Sieg oder mit einem Pokal, sondern das Zwischenmenschliche. Oder ein Spieler hat mir mal gesagt, Coach, wenn wir rausgucken und dich anschauen, wie du dastehst, das ist enorm wichtig. Die merken das, wenn du ja ein bisschen aufgeregt bist, dann kannst du unser Spiel vergessen. Aber wenn wir sehen, dass du da stehst wie eine Eins und überzeugt bist von uns, das merken wir, dann spielen wir auch ganz anders. Das sind so Gespräche, die mir sehr, sehr wichtig sind und ja, die kriege ich Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Das ist das Schönste an dem. Ja. Klar sind Siege schön, wenn man ein Tor schießt. Ah, das ist super. Pokal in die Höhe hebst, toll. Aber was passiert danach? Ist es dann abgeschlossen oder hast du immer noch Bezug dazu? Das finde ich absolut geil einfach.
Ja, total, sehe ich auch so. Also gerade wenn du eben solche Sachen ansprichst, wie mit der Einladung zur Hochzeit, das sind ja auch einfach so Dinge, die ein bisschen, die bleiben ja irgendwo. Und wenn du jetzt ein Tor ansprichst, so, das ist ja sehr schnell vergänglich. Wenn du einen Titel
Genau.
holst, so in der neuen Saison geht es dann wieder darum, wer holt jetzt den Titel. Deshalb, ja, sehe ich das auf jeden Fall auch so. Ja, sehr cool. Danke nochmal, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Bin sehr gefreut, da dabei sein zu dürfen. Bin auch etwas stolz, da bei Creative Coaching, vor allem für Jugendtrainer, für Jugend- und Kindertrainer. Man kann das gar nicht hoch anrechnen. Also ich muss von mir sagen, ich bin nächste Saison nicht mehr Trainer in der F-Jugend. Ich habe die Zeit auch nicht. Ich werde auch eine andere Herrenmannschaft die übernehmen. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Kinder- und Jugendtrainer. Also das kannst du gar nicht bezahlen, was sie da ableisten, Woche für Woche. Es ist sensationell und vielen Dank, dass es die überhaupt gibt. Ich für mich kann sagen, ich bin fast schon einen Tick zu weit weg davon. Ja, ich habe das jahrelang gemacht. Jetzt durfte ich wieder ganz kleine coachen. War schön wieder. Aber da gibt es viel bessere, ja, Leute, die das wirklich machen, die sich damit befassen, auseinandersetzen, die sich Zeit nehmen. Und das ist enorm wichtig, dass es so Leute überhaupt gibt. Und ja, Riesenrespekt vor diesen Leuten.
Dann auch nochmal für die Zuhörer. Ich habe schon einige Zusagen von weiteren Gästen. Das heißt, da könnt ihr euch noch auf viele neue Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.